So, guten Abend, liebe Geschwister. Zur letzten Bibelstunde im Buch Hagei. Zu Beginn mit uns beten und dann noch eine Stunde Hagei. Zumindest jetzt. Okay. Also, wir stehen dazu auf. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Amen. Danke, Jesus Christus, für all den reichen Segen, den wir in dir haben, auf Grundlage deiner Erlösung, deines Werkes, den Vater dir gegeben hat, du auch ausgeführt hast. Danke für das, dass du die Dinge, die du tust, getan hast und tun wirst, vorher in dem Wort geschrieben sind. Du bist das Wort selbst, sodass wir in aller Herrlichkeit dich darin sehen und erkennen dürfen. Danke für die Gnade der Erkenntnis, dass wir es sehen und glauben dürfen. Und ich möchte danken für jeden Einzelnen, der diesen Glauben im Herzen trägt, der Anteil hat an diesem Glauben und so mit dieser Gemeinschaft. Das ist ein Privileg. Danke, danke, danke dafür. Auch für diese Bibelstunde werde ich nicht müde zu bitten, auch dafür, um deinen guten Segen zu bitten, weil ich dessen absolut bewusst bin. Wenn du nicht gibst, hilft die ganze Redeweisheit und die Menschenweisheit und Erkenntnis nichts. Wenn du durch deinen Geist nicht das zum Leben erwächst, bringt es keine Frucht. Das weiß ich, das erfahre ich und das glaube ich. Und darum flehe ich dich an aus Gnaden, dass heute auch du austeilst deinem Volk von der Speise des ewigen Lebens, vom Worte des ewigen Lebens, sodass jeder reich empfängt. Amen. Ich muss zugeben, dass ich schon mit ein bisschen Wermut heute hergefahren bin. Das letzte Mal Buch Hagei. Und so den ganzen Tag eigentlich schon immer wieder dran denke. Und trotzdem, ich muss sagen, als vor über 2 Jahren ich mir überlegt habe, September bis Dezember noch diese Lücke zu füllen, das sind 2, 3 Monate, habe ich gedacht, was mache ich? Dann habe ich geguckt, Buch Hagei ganz kurz, das machen wir geschwind und dann stürze ich mich auf ein anderes Buch, so war ursprünglich der Plan, ahnte ich nicht, dass das daraus 2 Jahre werden. Der Herr führt und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Ich traue mich das jetzt so zu sagen, selbst wenn es euch nichts gebracht hat, diese 2 Jahre. Mir waren sie es wert. 2 Jahre habe ich jetzt Hagei gelesen. Ob am Stück oder verseweise, kapitelweise, viele sehen es ja nicht, aber 2 Jahre immer nur Hagei gelesen, das ist es mir wert. So ist dieses Buch mit neben ein paar anderen, die ich in dieser Weise studiert und gepredigt habe, zu meinem geworden. Und wenn ich meine Augen zumache, dann weiß ich, wo was steht. Ich sehe oben links, ich sehe unten rechts, ich sehe in der Mitte, ich sehe die Farben, ich sehe den verlaufenden Stift und die verklebte Stelle. Das ist mittlerweile sehr, sehr präsent, so intensiv. Und ich hoffe aber bei all der Eigennutz und Selbstsucht, dass es mir was gebracht hat, dass es euch auch etwas mitgegeben hat und ihr eben, wie Alfred gerade gebetet hat, dass es euch da auch etwas von der Herrlichkeit Jesu gezeigt worden ist. Also gut. Ab zu Hagei. Wir müssen noch zweimal in den Knecht hinein. Auch da, Jesaja 53, 52, 53 haben wir letztes Mal schon gelesen. Ich will noch 1, 2 Gedanken da anmerken zu diesem Gottesknechtslied. Dann noch zum letzten Gottesknechtslied, Jesaja 61. Auch da noch kurz 1, 2 Gedanken. Und dann versuchen, das Ganze abzuschließen, indem wir noch ganz kurz den Siegelring anschauen. Und wirklich ganz kurz, dass Gott ihn erwählt hat, diesen Siegelring anschauen. Also nicht das Thema der Erwählung breit machen, sondern kurz zu zeigen, wie steht es hier in diesem Zusammenhang. Und dann ich hoffe, dass ich um 3:30 dann durch bin und mit euch noch einmal den Hagei lesen. Also am Anfang, am Ende, bis zum Ende einfach nochmal 2 Kapitel am Stück lesen und damit hören wir sozusagen auf. Also, ich möchte euch einladen, mit mir jetzt Jesaja aufzuschlagen, Jesaja 52, 53. Wie kommen wir auf Jesaja, obwohl wir in Hagei sind? In Hagei 2, Vers 23 wird von dem Serubabel gesprochen und dass er der Knecht Gottes ist, dass es der Erwählte Gottes ist und dass er der Siegelring Gottes ist. So, diese Dinge und dass der Sohn Sohn Shealtiels ist. Und mit diesen Namen, mit diesen Hinweisen werden wir hingeführt dass wir lernen und verstehen, hier geht es nicht um den Serubabel, sondern hier geht es um Jesus Christus. Weil all diese Dinge zeigen, Serubabel ist ein Vorfahre, ein in der Linie von Jesus. Und um dann zu verstehen, wer er ist, müssen wir in der Bibel forschen und diese einzelnen Begriffe uns genau anschauen. Und so sind wir in Jesaja gelandet und gucken uns da den Gottesknecht an. Warum sagt Gott zu ihm Knecht? Was ist damit verbunden? Jesaja 52, 53 ist ein weiteres, ein viertes Gottesknechtslied. Und das ist fast mit der Höhepunkt von den Gottesknechtsliedern. Wir lernen, dass dieser Knecht, der erste Knecht, der hat es versagt, der erste Knecht hat es nicht hingekriegt. Wer war der erste Knecht? Israel. Und was war die Aufgabe von Israel? Was hätten sie tun sollen? Wozu hat sie Gott erwählt? Bitte? Das Gesetz halten, mit welchem Ziel? Zu verkündigen, ein Licht sein für die Nationen, ein heiliges Priestertum zu sein für die Welt, für die Nationen, damit die Welt an ihnen und an den Halten der Gebote sieht, Mann, das ist ja herrlich, denn wenn sie die Gebote halten, segnet Gott sie, wenn Gott sie segnet, sehen sie die Herrlichkeit Gottes und wenn sie die Herrlichkeit Gottes sehen, sagen sie, so einen Gott wollen wir auch haben. Und die Aufgabe, Licht der Nation zu sein, haben sie nicht erfüllt, konnten sie nicht erfüllen. Und darum sendet Gott einen neuen Knecht. Und dieser Knecht erfüllt eben all das. Er wird zum Licht der Nation. Er bringt das Licht und somit die Erkenntnis und somit die Rettung für die Nationen. Auf welchem Weg er das tun wird, beschreiben die einzelnen Gottesknechtlieder. Unter anderem, er gibt Erkenntnis, er gibt Verständnis, er tröstet, er stärkt, er verbindet, er heilt, er bricht nicht, er löscht nicht aus. All diese Dinge, die wir in den einzelnen Knechtliedern gesehen haben. Da wird das Evangelium, die Errettung in Jesus Christus uns beschrieben. Und wenn man etwas dafür sensibilisiert ist und auch Jesus darin sucht und die einzelnen Passagen liest. Ich hoffe, dann, so geht es euch wie mir, dann werden Parallelen in den Evangelien sehr klar. Dann merken, oh stimmt, das ist ja das, was in Lukas steht, oh das ist ja, was in Markus steht, das habe ich im Johannes gefunden, das habe ich in Markus da gefunden. All diese Dinge tauchen da auf und wir merken, wie es wirklich passiert, dass das Neue Testament sich erfüllt und dass das Alte Testament alles schon vorher gesagt hat und es wurde alles schon verkündigt und das erfüllt sich buchstäblich in Jesus Christus in herrlicher Weise. Also in Jesaja 52, in diesem vierten Gottesknechtslied, wird zuerst diese Hymnus gesungen und die Freude ausgesprochen. Freudig, Zion, freudig, dein König kommt. Und dann wird uns gesagt, wer dieser König ist und das ist der Knecht, dieser König kommt. Und dann wird gesagt, wie, auf welchem Weg dieser Knecht oder was ist der Grund der Freude? Warum soll sich freuen? Erlösung wird stattfinden. Er wird sein Volk retten. Aber wie? Und dieser Weg der Rettung ist ein anderer, wie man sich vielleicht vorstellt. Und ich glaube, dass die Juden, vor allem das Volk Israel, sich das anders eben vorgestellt hat. Sie hofften auf den Messias, sie hofften, dass er sie erlösen wird, aber sie haben den Weg eben anders sich vorgestellt und dachten, das wird auf einem anderen Weg geschehen. Und als das geschah, sahen sie es nicht, weil sie das nicht verstanden, was eigentlich da eben geschrieben steht. Wichtig dabei ist, der Sieg des Knechtes und die Erfüllung der Prophezeiung liegt im Geistlichen verborgen. Das heißt, nach außen hin erscheint das alles wie eine Niederlage. Nach außen hin sieht das aus verloren. Nach außen sieht das erbärmlich aus. Nach außen sieht das nicht wie Sieg aus. Nach außen sieht das nicht wie Erlösung. Es sieht alles andere aus als das. Nach außen sieht das verachtet, verspottet, verlassen, geschlagen, entstellt, verleumdet. Und in menschlichen Augen sieht es wie eine absolute Niederlage. In Gottes Augen und im Gottes Ratschluss ist aber genau das der Plan, der Weg und der Sieg. Warum sage ich das? Darin liegt der Sieg und das ist der Weg. Wir kommen ja von Hagai 2, er wird herrschen inmitten seiner Feinde. Das heißt, in all dem Umbruch, es mag sein, dass es vor unseren Augen vieles wie eine Niederlage aussieht, vieles wie Katastrophen, vieles wie es geht alles den Bach unter oder wie auch immer. Aber in Gottes Perspektive ist es Sieg, Gott herrscht durch und in diesen Dingen. Und es gibt nichts anderes, das in einer herrlichen Art und Weise das darstellt, eben wie das Erlösungswerk. Nach außen sah es aus, Jesus hat versagt. Aber gerade das war zum Sieg. Die Erhöhung, die Verherrlichung, den Thron, all das, die Herrlichkeit, gibt es nur durch den Weg der Betrübnis, Bedrängnis, Leiden, Sterben. Es gibt eine kleine Ausnahme, eine ganz kleine Ausnahme. Und jeder von euch wahrscheinlich wünscht sich da ein Teil an dieser Ausnahme zu sein, du und ich. Das heißt, dass wenn Jesus kommt, wir entrückt werden und nicht durch den Tod gehen müssen. Ja, wünscht ihr euch das auch? Ich auch. Also das wäre das Beste, das Schönste. Ja, abgesehen davon, weil ich nicht nach meiner Frau sterbe. Vorher ja, aber nicht danach. Am besten gleichzeitig mit Jesus entrückt. Das wäre das Schönste. Aber der Punkt ist der. Aber der Weg ist durch Leiden, durch Bedrängnis, durch Betrübnis, durch den Tod zur Herrlichkeit. Denn das ist der Weg des Knechtes gewesen. Und was als Niederlage aussah, ist zum Sieg geworden. Das heißt, zuerst die Erniedrigung, dann die Erhöhung. Gott verspricht Erhöhung, er verspricht den Sieg, aber diesen Sieg gibt es nur durch das Kreuz. Es gibt nur durch das Kreuz. Und das ist nur nebenbei die Versuchung Jesu in der Wüste. Die Versuchung Jesu in der Wüste ist die, dass der Teufel dem Gottesknecht Folgendes anbietet. Du kannst all das haben, aber ohne das Kreuz. Das ist die Versuchung. Du kannst essen, trinken, Wohlergehen deines Leibes. Du kannst Reiche dieser Welt, die Herrschaft. Du kannst Anerkennung, Bewunderung, alles haben. Ohne das Kreuz, du musst nicht leiden, du musst nicht sterben. Du musst nur mich anbeten und nicht Gott. Aber Jesus weiß, dass der Weg Gottes zur wahren Herrlichkeit nur durch Leid geht. Und darum ist er bereit, diesen Weg zu gehen, weil er weiß, was das Ende ist. Bringt. Erinnert euch ans letzte Gottesnächtlicht, an das zweite? Er hat sein Gesicht wie ein Kieselstein gemacht, weil er all seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt hat, weil er weiß, was am Ende er von ihm für einen Lohn behält. All das nehmen wir jetzt mit und gehen nochmal in Vers 13, Kapitel 52. Da beginnt eigentlich schon dieser herrliche Hymnus, das herrliche Gottesnächtlicht, Kapitel 52, ab Vers 13. Ich finde es interessant, dass Jesaja 53 dafür steht, gell? Obwohl es bei 52 anfängt. Aber okay, weil mehr Verse in 53 stehen als in 52. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist die Versprechung des Sieges. Das ist das Versprechen, er wird erhöht werden in all der Herrlichkeit, mit all der Herrlichkeit überströmt. Darüber sprachen wir letztes Mal. Vers 14. Nach dieser Erhöhung, aber wie wird die Erhöhung stattfinden? Es kommt zuerst, wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der der Menschenkinder. Das ist der Weg der Erniedrigung. In ein paar Wörtern, in einem Vers, den Weg der Verspottung, den Weg der Passion beschrieben. Bevor er erhöht wird, muss er leiden. Bis zu der körperlichen Entstellung. Leiden bis zum Kreuz, Tod am Kreuz. Das heißt, von der Geißelung, von der Verspottung, von all diesen Dingen, Entstellung. Der Leidensweg unseren Herrn Jesus Christus. Er war entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Dieser Weg des Leidens wird etwas bringen, nämlich Sieg oder Besprengung der Nationen. Von welcher Besprengung ist hier die Rede? Die Besprengung des Herzens, das heißt Reinigung. Durch das Blut besprengt an unseren Herzen, durch diesen Leidensweg. Durch dieses Leiden wird er den Nationen Heil bringen. Das ist, was Jesaja hier sagt. Durch diesen Leidensweg, durch die Entstellung, das wird er sie besprengen. Und dann heißt es, dann werden sie etwas sehen. Sie werden etwas hören, was sie vorher noch nie gehört haben. Was in keines Menschen Ohr gekommen ist, wird ab dann gehört werden. Wer kann mir sagen, wo finden wir eine ähnliche Formulierung im Neuen Testament? Und wer hat das zitiert? Paulus. 1. Korinther? Und, jawohl, und noch eine Stelle. Auch Paulus, so viel sage ich euch. Epheserbrief, Kapitel 3. Was in keines Menschenohr gekommen ist, was Gott ihnen offenbart hat, den Aposteln, Propheten, was vorher kein Menschengeschlecht je gehört hat, das Geheimnis Christi. Woher weiß das Paulus? Er kennt Jesaja. Er hat so viel aus Jesaja zitiert. Werden wir gleich sehen, das nächste auch. Aber das ist es. Erst dann wird dieses Geheimnis gelüftet. Vorher steht es da. Überlegt mal, das stand schon wann? Vor Jesus? Ja, diese Worte standen schon alle da. Haben Sie die geglaubt? Das ist ein Geheimnis. Wenn Gott es nicht offenbart, ein Geheimnis. Jetzt kommt 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und das ist nämlich der Punkt. Wer hat das zitiert? Paulus, Römer 10. Nachdem er diese herrliche Wahrheit entfaltet hat und mittendrin in der Argumentation ist, dass Gott treu ist, dann sagt er, wer hat unsere Verkündigung eigentlich geglaubt? Wer glaubt das? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb, von ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dem dürren Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. So, wer hat uns geglaubt, dass er es ist? Sagt Jesaja. Wer? Niemand. Er hatte nichts an sich selbst, wo man sagt, wow, das ist ein toller Mensch. Er hatte keine Star-Aura, wo man sagt, hey, das sieht so toll aus, also den muss man mögen. Er war nicht besonders anziehend aus menschlicher Perspektive. Er hatte keine Stellung eines Königs, er hatte keine Stellung eines Politikers, eines Schriftgelehrten aus Jerusalem, einer angesehenen Person. Er hatte nichts gehabt, was er ihnen auf diese Weise bieten können. Er hatte nichts, wo sie sagen, oh, aus menschlicher Perspektive lohnt sich ihm nachzufolgen, weil sie nicht erkannt haben, wer das ist. Er war König, der Gottesknecht, der Erwählte, der Siegelring. Kommen wir gleich dazu. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wem hat Gott es gezeigt? Wer konnte das sehen, wer das eigentlich ist? Und stattdessen, dass sie erkannt haben, wer ist der Gesalbte Gottes, Gott mit uns, haben sie gesagt, was ist das für ein Mensch? Guck den mal an. Lächerlich. Nichts, was uns zu ihm hinziehen könnte. Das ist eine verachtende, verspottende, es ist eine geringwertschätzende Haltung ihm gegenüber. Das ist der Weg, den Jesus eingeschlagen hat. Er kam nicht, nochmal, Gott wird Mensch und in einer Art und Weise, nicht in Pracht und Herrlichkeit, wo alle, nein, in Menschgestalt verachtet. Wie verachtet Vers 3, schaut mal. Er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das ist die Zusammenfassung. Nicht geachtet, nicht beachtenswert. Auf ihn kein Augenmerk gelegt. Er war nicht wichtig für uns. Er war nicht wichtig. Ich persönlich glaube weniger, dass es hier um das Aussehen geht. Dass man sagt, hey, das sah nicht so schön aus. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt. Wenn ihr an Jesus denkt, was habt ihr, wenn eure Augen zumacht, was habt ihr vor? So ein Bart, schöner Bart, nicht so fleckig wie bei mir oder so, drei Haare hängen da rum, so schön voller. Was für Haare hat er? Lange Haare, ja? Mensch, und das unter uns, Russlands Deutschen, ein Mann mit langen Haaren. Guckt mal, Lukas, guck mal nach vorne. So ungefähr muss Jesus ausgesehen haben, oder? Bart, lange Haare. Entschuldigung, ja, das ist nur ein Kompliment. Ja. So denken wir nicht über ihn, oder? Wissen wir, wie er ausgesehen hat? Wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Und manche sagen, nein, der sah hässlich aus. Warum? Weil hier steht, nicht beachtet, kein Aussehen. Wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, wie er ausgesehen hat.
Wir haben doch Bilder.
Gell? Und woher haben wir die? Aha. Gekauft. Und woher wussten die Maler, wie Jesus ausgesehen hat? Ja, weil sie 2000 Jahre gelebt haben. Diese Bilder, wissen Sie, wie alt die sind, die Bilder, die wir haben? Also ich schätze mal keine 2000 Jahre. Da gab es weder einen Fotograf, nein. Diese Bilder, die haben Maler gemalt. Und dann haben sie sich vorgestellt, diese Maler haben auch gemalt wie Jesus. Ich habe so ein Bild mit seinen Jüngern Emmaus von Jerusalem nach Emmaus geht und da sind Bäume wie Eichen. Wir haben Bilder von aus dieser Zeit, wie nennt man diese Renaissance, ja? Da malen die haben ihre Vorstellung, die waren nie in diesem Land, die sahen nie diese Menschen, die haben keine Ahnung gehabt, was für Kleider sie getragen haben. Und da haben sie angefangen, die zu malen. Und dann merkt man, wie Juden europäische Kleider tragen. Und all diese Dinge. Die Bilder. Er war ein normaler Mensch. Aber wie er ausgesehen hat, wissen wir nicht. Ist es wichtig? Ein Mensch. Also eine Nase hat er gehabt. Zwei Augen, Ohren, Mund, Hände, ein Mensch. Er hatte Durst gehabt, er hatte Hunger gehabt, er musste schlafen. Ein Mensch. So. Diese Stelle sagt nicht, ob er gut ausgesehen hat oder nicht. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich hoffe nicht, dass in der letzten Bibelstunde noch ein Ärgernis darüber entsteht, ob wir wissen, ob er in Jesus, wie er Jesus ausgesehen hat. Das ist nicht die Stelle. Was die Stelle sagt, ist, er war ein Mensch und von Menschen verachtet, missachtet, nicht beachtet. Er war ihnen egal, ob er gut ausgesehen hat oder nicht. Das ist nicht die Rolle gewesen, nicht das Entscheidende. Aber als er geschlagen worden ist und gelitten hat, war er entstellt in einer Weise, dass die Leute sich von ihm weggedreht haben. So entstellt war er. So brutal niedergeschlagen war er. Das ist, was die Stelle sagt. Er war mit Leiden und Schmerzen war er vertraut. Warum? Warum? Warum ist er diesen Weg gegangen? Warum den Weg der Erniedrigung? Warum wurde er Mensch wie wir? Warum hat er all das erlitten? Schaut mal auf Vers 4 bis Vers 8. Kommt immer wieder ein Wort vor. Guckt mal hinein und wer sieht es?
Unser.
Für uns. Ja, doch unsere Leiden, Vers 4, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Schaut mal, er hat es für uns gemacht, für uns getragen, für uns. Und was war die Haltung? Gott bestraft ihn. Schaut mal das, was Jesaja sagt. Nach außen hin sah man diese Situation. Und was hat man gesagt? Gott bestraft ihn. Es ist eine Niederlage. Er hat versagt. Er hat von sich geredet, von sich gesprochen. Er ist es nicht. Weil schaut mal, wie es endet. Und wie endet es? So endet kein König. So endet kein Sohn Gottes. So Gott kann nicht sterben. Nach außen, nach menschlichem Verständnis war das eine Niederlage. Und zwar sogar Gott bestraft ihn. Der ist von Gott bestraft für seine Lästerung. Das war die Schau. Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehungen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ treffen unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist, wie ein vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das ist es. Ich möchte nicht so weit ins Detail gehen, nur uns eins das vor Augen halten. Die Menschen sagten, schiefgelaufen, nicht geklappt, Katastrophe, Gott hat ihn bestraft. Er hat versagt. Aber darin lag der Sieg. Unsere Schuld, das ist unsere Erlösung, das ist unsere Rechtfertigung. Er hat alles anstelle für uns. Das ist die Lehre der Rechtfertigung, der Stellvertretung. Vers 9. Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinen Mund gewesen ist. Grablegung Jesu, all das wird vorhergesagt, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist für mich die heftigste. Das ist für mich die schwierigste Stelle überhaupt. Aus zwei Gründen. Wer ist verantwortlich für den Tod Jesu? Wir. Wer hat den Jesus sterben lassen? Gott. Letztendlich, wenn Gott nicht wollte, wäre Jesus gestorben. Wir wären gestorben. Wer ist letztendlich verantwortlich für den Tod Jesu? Gott. Das können wir gar nicht so sagen, gell? Für unsere Schuld? Für unsere Vergehen? Wie oft wurde das wiederholt? Wegen mir. Ja, wegen mir. Aber wem gefiel es? Gott. Und ich glaube, da stolpert man drüber oder man liest es gar nicht oder man will es gar nicht haben. Lass uns das nochmal lesen. Doch dem Herrn gefiel es. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass es dem Herrn es gefiel? Hat Gott wohlgefallen, dass sein Sohn stirbt? Ist das denkbar? Sagt Gott, das ist mir eine Freude, Jesus, wenn du stirbst. Ich habe wohlgefallen daran, dass du stirbst. Das ist noch nicht die Liebe, die wir kennen. Aber wieso schreibt Jesaja, wieso schreibt der Prophet, doch dem Herrn gefiel es. So, das Ergebnis, was dadurch bewirkt werden soll, daran hat er wohlgefallen, nicht am Tod Jesu. Wir lesen weiter und dann wird das bestätigt. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ist das, was dem Herrn gefällt. Daran hat der Herr wohlgefallen. Was? Was hat an, dass alles, was er tut, gelingt. Und was tut er? Uns erlösen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er dich und mich geliebt. Das hat Gott gefallen, dich und mich zu retten durch seinen Sohn. Nicht, dass er wohlgefallen hatte an der Zerschlagung, an der Misshandlung, an der Verleumdung, an diesen Dingen. Daran hat Gott kein Wohlgefallen. Aber er hat daran wohlgefallen, dass durch diesen Weg du und ich gerettet werden. Und weil das geschieht, weil er all das, was er tut, gelingen wird, hat Gott ihm etwas versprochen. Schaut mal, ab Vers 11 ist wieder Erhöhung, Belohnung, Vers 11. Um der Mühsal seiner Seelen willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Wie vielen wird er zu Gerechtigkeit verhelfen? Allen? Vielen, nicht allen, aber allen, die an ihn glauben, richtig? Vielen, keine Allversöhnung, keine Allversöhnung. Den vielen wird er zu Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihnen einen Anteil geben unter den Großen. Und mit den Gewaltigen wird er seine Beute teilen. Das ist ein Ausdruck, ich werde ihn belohnen. Dann heißt es, dafür warum? Dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Das heißt, weil er sich erniedrigt hat, weil er sich verspotten ließ, weil er sich sogar zu den Verbrechern zählen ließ, ohne dass er Mund aufgemacht hat und gesagt, stopp, stopp, stopp. Das ist ungerecht. Das ist falsch. Ich bin kein Verbrecher. Wieso hängt ihr mich in die Mitte von zwei Verbrechern? Zeigt mir meine Schuld. Beweist mir meine Schuld. Das Gericht ist nicht gerecht. Ich hänge hier unschuldig. Hatte etwas davon gesagt. Er hing da und wie ein Lamm zur Schlachtbank, nichts gesagt. Dafür, dass er diesen Weg der Verleugnung gegangen ist, dafür, dass er sich selbst verleugnet, diesen Weg angenommen hat, darum wird er erhöht werden. Darum wird ich ihn belohnen. Darf ich nur etwas persönlich anmerken aus mein persönliches Ringen? Wir können vor Gott gehen und ihn bitten, dass uns jetzt Gerechtigkeit widerfährt. Das können wir machen. Und bitten, dass er uns jetzt wiederherstellt. Können wir machen. Und es kann sein sogar, dass er es uns schenkt. Aber dann meine ich, dann ist es ein Lohn dahin. Dann ist der Lohn dahin. Die Wiederherstellung, die Rechtfertigung, die Verherrlichung und der Lohn ist ein geistlicher, das ist ein himmlischer. Und auf dieses hin leben wir, auf das hoffen wir. Und aus dieser Perspektive sind wir bereit, die Dinge zu ertragen, zu erdulden vom Herrn. Und wir wissen, sein ist die Rache. Sein ist die Rache. Im Wissen, Gott gibt Lohn. Gott gibt Lohn. Nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Nach der Auferstehung die Verherrlichung. Nach der Verherrlichung das Sitzen zu Rechten. Mitregieren, miterben. Das ist der Weg. Einen anderen gibt es nicht. Einen anderen gibt es nicht. Er aber hat die Sünden vieler getragen. Nochmal. Welche Sünden hat er getragen? Von wie viel? Von allen? Von vielen. Könnt ihr erinnern, was Jesus beim Abendmahl gesagt hat? Was letzten Passamahl, das er gefeiert hat? Als er einen Kelch genommen hat? Was hat er gesagt? Das ist mein Blut, das vergossen ist für viele. Das nicht vergossen ist für alle. Liebe Geschwister, nur ein Gedanke. Wenn Jesu Blut für alle vergossen wäre, was sagt die Schrift? Werden alle daran glauben? Nein, oder? Die Bibel sagt, dass die meisten nicht daran glauben werden, richtig? Dann bedeutet das, wenn das Jesu Blut für alle vergossen wäre, für wie viel wäre es umsonst vergossen? Für die meisten. Können wir daran denken, dass das kostbare Blut Jesu umsonst vergossen wäre? Umsonst? Das ist undenkbar. Das teure Blut umsonst vergossen? Für viele. Für viele. Jawohl. Absolut. Sind das alle? Sind alle Menschen? Sind das alle Menschen auf dieser Welt, die gelebt haben? Glauben alle Menschen auf dieser Welt an Jesus Christus? Nein. Aber die glauben, für den ist es so. Jawohl. Aber nicht für alle, für viele. Für viele. Herzliche Einladung nach den Ferien zum ersten Petrusbrief. Zu unserem geliebten Thema. Ja, okay. Geht mit mir jetzt in Jesaja 61. Jetzt wurde in den vier Gottesdienstliedern das Evangelium entfaltet. Wie bringt der Gottesknecht Licht den Nationen? Wie schafft er Errettung? In diesen vier wird das entfaltet. Und jetzt passiert Folgendes. In Kapitel 61 sagt der Gottesknecht, das bin ich. Und dann stellt er dieses Programm vor. Ich lese ab Vers 1, Jesaja 61. Jetzt können wir genau wissen, wer es ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, freilassen auszurufen, den Gefangenen und Öffnung der Kerker, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions, Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie die Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag, von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ein königliches Priestertum. Ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und mit den Herrlichkeit euch bürsten, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil, denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit dem Kleid des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie der Bräutigam sich Priesterart mit Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Das ist sozusagen die Zusammenfassung, was der Herr Jesus Christus, der Gottesknecht, tut. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um euch das alles zu bringen. Zwei Dinge, ein Gnadenjahr und die Rache unseres Herrn. Für die einen ist es Rettung, für die einen ist es Heil, für die einen ist es ein Aufbauen, für die einen ist die alten Trümmer, den Tempel wieder aufbauen, für die anderen ist es Gericht. Das ist, was wir in Hagai sehen, Kapitel 1 und Kapitel 2. Aus Zeitgründen möchte ich euch nur eins bitten, Lukas 4 mit mir aufzuschlagen. Lukas 4. Ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes durch Galiläa zurück, nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also Jesus kommt zurück in seine eigene Heimatgemeinde. Könnt ihr euch vorstellen? So ein Kind von euch ist hier groß geworden, ist weg und dann kommt er wieder zurück nach vielen, vielen Jahren sozusagen. Okay? Kommt er wieder zurück in seine eigene Heimatgemeinde, können wir so sagen. Und er stand auf, um vorzulesen, ab Vers 17, Kapitel 4. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Also eine Schriftrolle. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Es gibt zwei Möglichkeiten. Er findet eine Stelle. Das heißt, er hat sie vorher gesucht. Er hat gerollt, gerollt, gerollt und ist gegangen, gegangen, bis er Jesaja 61, Vers 1 gefunden hat. Oder er fand die Stelle, die jetzt gerade an der Tageslesung war, weil das man hat im Kontext gelesen. Aber man hat im Gesetz gelesen. So, wisst ihr, was Jesus macht? Er bricht sogar die Tradition. Er geht nicht nach der klassischen Lesung, die man sonst hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Geschwister sich aufgeregt haben. Wieso machst du das? Heute hätten wir aber was anderes lesen müssen. Nach dem Mose, nach dem Gesetz lesen wir von Sabbat zu Sabbat immer einen Abschnitt. Und wieso machst du das? Jesus durchbricht die Tradition, indem er nicht die Lesung liest, sondern indem er eine ganz spezielle Stelle sucht. Und er findet sie. Nicht, dass er sie groß suchen müsste. Ich vermute, wenn einer schnell das fand, dann er. Er hätte sie auch zitieren können, aber wollte zeigen, es steht da, in ihrer Buchrolle steht es da. Und er sucht diese Stelle und jetzt schaut man, was da steht. Also, Vers 18. Er fand die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, ein Gnadenjahr. Was liest Jesus gerade? Jesaja 61, ein Gottesknechtslied. Und jetzt liest man, also er zieht, alle sitzen da, er liest es und dann sagt er, und als er das Buch zugerollt hatte, gab es dem Diener zurück, sie haben es wieder in den Schrank reingetan und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Sie waren jetzt gespannt. Die dachten, okay, was war das jetzt? Wieso macht er das jetzt? Was kommt jetzt für eine Erklärung? Wieso hat auf einmal Jesaja 61 gelesen? Sie waren durcheinander. Sie waren alle gespannt. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute, das ist genial, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Überlegt es mal. Jesus liest und sagt, wisst ihr was, das bin ich. Er sucht ganz bewusst diese Stelle und sagt, das bin ich. Ich bin der Gottesknecht. Ich bin gekommen, um euch die Gefangenschaft zu schenken, die Freiheit aus der Gefangenschaft zu schenken, euch zu befreien, euch zu retten. Ich bin es. Ihr habt es gerade vor euren Ohren, erfüllt sich das. Ich spreche das und es erfüllt sich vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Wow! Sie denken, wie, heute ist Gnade, ja toll! Sie freuen sich darüber. Sie denken, das klingt aber gut. Ein Gnadenjahr für uns. Und jetzt, meinst du, Jesus, meinst du, es passiert jetzt? Sie haben nicht verstanden, dass er sagt, ich bin der Gottesknecht. Jesus geht weiter. Er versteht, er sieht, dass sie es nicht verstanden haben. Sie haben nicht begriffen, dass er gerade gesagt hat, ich bin's. Also muss er weiterbohren. Und er erklärt ihnen es weiter und sagt, Freunde, passt auf. Also Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgehen. Und sie sprachen, ist nicht dieser der Sohn Josefs? Hä? Nee. Wie kann der Gottesknecht aus Nazareth kommen? Das ist doch der Sohn Josefs, das ist doch nicht Sohn Gottes. Jetzt beginnt's, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, wir werden jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass in Kapernaum geschehen sei, du auch hier in deiner Vaterstadt. Also beweise es. Diese Zeichen und Wunder, die du Kapernaum getan hast, und die haben es auch nicht geglaubt, tu es jetzt hier, beweise es uns. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel. Als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nach Serepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elia in Israel. Und keine von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Was sagt Jesus hier? Was haben diese beiden Personen gemeinsam? sind beide Heiden. Er sagt, Hungersnot und Krankheit war in Israel. Viele, viele. Und wer wurde geheilt? Ein Ausländer. Ein Heide. Elia ging nicht zu Israel und dann wurden die geheilt. Die Witwe wurde geheilt. Naaman, der Syrer wurde geheilt, nicht die Israeliten. Und dann sagen die Juden, ja wow, was für eine Gnade. Was für ein Jahr der Gnade. Und freuen sich darüber, dass auch die Heiden gerettet werden. Dass Gott ihnen die... Schaut mal Vers 28. Und alle in der Synagoge wurden vor Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten bis an den Rand des Berges, auf dem die ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Sie wollten ihn töten. Ein Kind aus ihrer Sonntagsschule. Ein Kind ihrer Verwandten. Onkels und Tanten. In dem Moment, als er sagt, ihr wollt es nicht hören, ihr könnt es nicht hören, die Nationen. Was hat die ganze Zeit, was war das Thema der Gottesknechtslieder? Dieser Gottesknecht bringt was? Licht den Nationen. Und Jesus schlägt die Rolle auf, liest Jesaja und sagt, ich bin der Gottesknecht und ich bringe Licht den Nationen. Und aus dem Moment, wo es ihnen klar war, weil er ihnen das durch diese zwei Beispiele deutlich gemacht hat, haben sie ihn dafür gehasst. Und sie wollten ihn sofort töten. Das gleiche übrigens bei Apostel Paulus, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Er spricht, er gibt Zeugnis, dass Gott Jesus ihm erscheint, all das. Und dann heißt es, an dem Moment, wo er dann davon sprach, dass Gott ihn berufen hat, zum Evangelium die Nation zu bringen, das heißt, hörten sie bis dahin und dann war es das. Dann wollten sie ihn töten. Dann wollten sie ihn töten. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr seid blind und wollt nicht, dass die anderen dieses Licht sehen. Ihr wollt nicht, dass die anderen das Licht sehen. Warum lese ich euch diese Stelle? Ich will die Gottesknechtlieder so abschließen. Jesus ist derjenige, der sagt, das bin ich. Die Gottesknechtlieder bauen auf und Jesaja 61 sagt der Knecht, der Herr hat mich gesalbt und all das. Und dann schlägt Jesus Jesaja 61 auf und sagt, das bin ich. Keine Spekulation mehr, das ist er. Er bringt das Licht der Nationen. Lasst uns noch kurz zu Hagai zurückgehen. Zwei Anmerkungen und dann lesen wir und dann ist Schluss. Mein Lesezeichen hebt sogar nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Also, Zerubabel, Sohn Shealtiels. Mit dieser Identifizierung wissen wir von dem einen er, aus dem 1. Mose 3,15, er wird der Schlange in den Kopf zerbrechen, wissen wir, das ist dieser Nachkomme Zerubabel und dann kommen wir zu Jesus. Das ist Zerubabel, Sohn Shealtiel. Mit dem Knecht wissen wir eben, bekommen wir das Programm, den Inhalt, was diese eine oder wie diese eine er den Sieg davon tragen wird. Dann gibt es zwei Bezeichnungen und ich werde euch nur kurz an sie erinnern. Er sagt, Hagai Kapitel 2, Vers 23. An jenem Tag, spricht der Herr Schan, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, jetzt, das haben wir geschafft, spricht der Herr und werde dich einem Siegelring gleich machen. Das ist die dritte Identifizierung von Jesus. Er ist ein Siegelring. Was ist ein Siegelring? Es hat einen König und auf diesem Siegelring gibt es ein Art Zeichen und dann wird man versiegelt. Und wer es versiegelt, der hat das Recht darüber, dem gehört das. Er darf bestimmen, wer es öffnen darf oder lesen darf oder nicht. Es gehört, das ist Besitztum. Das ist aber ein Herrschaftsring, ein Besitz, ein Herrschaftsring. Ich möchte euch nur an zwei Dinge erinnern. Ich nehme eins Altes Testament, eins Neues Testament. Einmal taucht der Siegelring auf in 1. Mose, was ist das, 49? Ne, ein bisschen vorher schon. 1. Mose 41 bei Josef. Als dann Josef die Träume deutet Und dann bekommt er eine Stellung. Und dann heißt es, da sagt der Pharao Folgendes: Ich setze dich über mein ganzes Haus. Ich setze dich über mein ganzes Volk. Und dann gab er ihm einen Siegelring. Und er sagte: Nur um des Thrones werde ich höher sein als du. Das heißt, ich bin immer noch der Chef, aber du bist der Chef und du sagst, wer leben darf, wer nicht leben darf. Du gibst Brot, wem du willst. Du bestimmst, was du willst. Und der Siegelring ist die Autorisierung dafür. Du darfst es tun. Nach deinem Ermessen, nach deiner Weisheit darfst du es tun. Und wisst ihr, warum Pharao ihm das gegeben hat? Warum? Wer hat eine Idee? Ja, nicht nur, weil er einen Traum gedeutet hat. Weil Gott mit ihm war. Und woran hat er das gemerkt? Es gibt eine interessante Formulierung. Ich lese euch, was der Pharao gesagt hat. 1. Mose 41 ab Vers 40. 1. Mose 41 ab Vers 40. Ist es okay, wenn ich ein, zwei Minuten heute letzte Bibelstunde, ich mache nicht zu lang. Du sollst über mein Haus sein, also Haus, und dein Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Merkt ihr das, ja? Dann, nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef: Sieh, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte es in Josef an. Ja, das ist die Geschichte. Und jetzt, warum? Schaut mal Vers 38. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: Werden wir einen finden, wie diesen, ein Mann, in dem der Geist Gottes ist? Der Geist des Herrn ist auf mir, der Knecht. Du bist mein Knecht, du bist mein Siegelring. Woher wusste Daniel von den Träumen? Wisst ihr, wie oft er dem Pharao gesagt hat: Pharao, das ist nicht meine Weisheit, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich kann keinen Traum deuten, Gott gibt es mir, Gott der Höchste und so weiter. Wenn Gott ihm durch seinen Geist es nicht offenbart, kann er nichts tun. So, das ist der Geist des Herrn. So, uns wird gezeigt, Siegelring hat was mit Macht. Und mit diesem Siegelring bekommt Josef die Macht. Warum? Weil er voll des Geistes ist. Und wie endet das Buch Josefs? Das erste Buch Mose, wie endet die Geschichte Josef? Die Brüder stehen zittern von Josef, Jakob ist gestorben und die haben Angst, er wird sich jetzt rächen. Und dann sagen: Bitte bring uns nicht um. Und was sagt Josef zu ihnen? Ihr habt Übles vorgehabt, aber Gott hat daraus Gutes gemacht. Versteht ihr? Verkauft von den Brüdern, kommt euch das bekannt vor? Wie unser Herr. Raus in ein fremdes Land, dadurch ein großes Volk gerettet, indem er Nahrung und Brot ihnen gab, das ihnen Leben gab. Also wenn das nicht unser Herr ist, ein Vorbild, ein Vorschatten auf unseren Herrn. Er bekommt einen Siegelring. Nur der Vater ist höher an dem Thron. Alles hat er unter seine Füße gegeben. Alle Herrschaft ist unter seinen Füßen. Er ist der regiert. Er ist es. Und wie war das? Durch das Üble der Brüder wurde daraus ein Segen für viele. Nicht nur für Israel. Wer wurde gerettet? Jakob und die Söhne? Wurden die gerettet? Wurde Israel gerettet dadurch, Jakob und die Söhne? Natürlich, sie kamen doch. Jakob hat sie doch geholt. Josef hat sie doch geholt, oder? Aber wurde nur Jakob und die Söhne gerettet? Wer wurde auch noch gerettet? Ja, die Ägypter auch. Und was waren die? Heiden. Nicht nur die Juden wurden, also Israel gerettet, auch die Nationen wurden gerettet. Durch diese Geschichte wurden alle gerettet. Das ist die Botschaft. Das ist ein Siegelring. Finden es im Alten Testament. Im Neuen Testament finden wir auch etwas von Siegel. Aber darüber sprachen wir, deswegen erinnere ich euch noch. Wo tauchen im Neuen Testament auch Siegel? In der Offenbarung. Wie viele? 7. Und wer darf diese Siegel brechen? Die Wurzel aus dem Stamm Juda. Der Knecht. Der Gottesknecht. Der Löwe. Der König. Siegeln, um was zu tun? Um die Seinen zu versiegeln. Darf ich so sagen? Und wem Jesus seinen Ring auf die Stirn drückt, wisst ihr, was auf dieser Stirn dann steht? Kind Gottes. Meins. Das himmlische Jerusalem steht drauf. Es steht der Name, das himmlische Jerusalem, der Name Gottes. Um zu versiegeln, das vermag er, das vermag er. Für die einen ist das Siegel, für die einen ist das die Versiegelung, für die einen ist es Gnade, für einen ist es ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn, für die anderen sind das diese Gerichte, Rache Gottes, Gericht, Gericht. Das ist Offenbarung 5 bis 7. Das belasse ich. Das belasse ich. Ich lese jetzt am Stück Haggai. Im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jazudak, dem Hohepriester. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt: Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus verödet da liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchleuchteten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das bei Öde daliegt, während ihr lauft, jeder nach seinem eigenen Haus. Deshalb hat um euertwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat den Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über den Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über den Arbeitsertrag der Hände. Da hörte Zerubabel, Sohn Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn Jazudak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott gesagt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn, zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabel, des Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und im Geist Jeschua, den Sohn Jazudaks, des Hohepriesters, und im Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herren, ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Prophet Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazudak, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jazudak, und du Hohepriester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Am 24. des neuen Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai, so spricht der Herr der Herrscharen. Bitte doch den Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot und gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte der Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Dann antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet euch doch euer Herz auf die Zeiten von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen und 20 Maß, wurde es 10. Kam man zu Kelterkufe, um 50 Purer zu schöpfen, wurde es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten und aller Arbeit eure Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf diese Zeit und von diesem Tag und darüber hinaus am 24. Tag des 9. Monats an. Nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratkammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag will ich segnen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. Monats. Sage zum Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegel gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Haggai. Vielleicht ist dem einen oder anderen so die einzelnen Monate und Wochen und Jahre bei dem Vorlesen mal vor Augen gewesen. Ich möchte den Herrn danken und beten und möchte euch bitten, nochmal aufzustehen. In voller Ehrfurcht und tief möchte ich mich vor dir beugen und dir danken für dein Wort. Danke für dieses herrliche Buch. Danke für die herrliche Verheißung, die darin steckt. Danke, danke dafür, dass du uns dich offenbart hast darin, dass wir Christus darin sehen dürfen, all seine Herrlichkeit, als den König der Könige und seinen Priester. Ich danke dir dafür, dass wir sehen dürfen, was du mit uns tust, wie du dein Haus baust, wie du dein Reich baust, inmitten deiner Feinde. Und nichts, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich preise dich vom Herzen dafür. Ich bitte dich vom Herzen her, dass das Gute, was von dir ist, Herr, dass das über dem, was nicht von dir ist und was nicht gut ist, dass es in den Herzen der Gläubigen und der Hörer Frucht bringt, Herr. Trenne das und lass niemand Anstoß daran nehmen und das ganze Buch verwerfen, noch nur weil ein paar Dinge nicht klar sind oder nicht gefallen. Herr, gebrauche es zum Guten, gebrauche es zum Segen. Ich möchte dir vom Herzen danken für jede Seele, die diese 2 Jahre ausgeharrt hat und demütig und bereitwillig und geduldig diesen Weg gegangen ist. Herr, lass einen großen Lohn dafür kommen, an geistlichen, himmlischen Dingen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Danken dir, Herr, für die Gnade in dieser Zeit und bitten weiterhin, Herr, um Segen an deinem Studium, deines Wortes. Ich will deinen Namen preisen, ich will deinen Namen groß machen, Jesus, weil du es wert bist, weil du es wert bist. Vor allen Menschen hier, von der Himmelswelt, bekennen, du bist mein Herr. Ich preise dich, ich liebe dich vom Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass durch dieses Buch meine Liebe zu dir noch größer geworden ist. Herr, segne. Segne diesen Abend und auf dem Hausenweg. Behüte und bewahre uns. Amen. So möchte ich euch auch den Segen Gottes zusprechen. Alles Gute.